Hallo, Sie haben den Weg wieder zu uns gefunden. Das ist schön und damit auch zu mir. Mein Name ist Brigitte Theile. Diese Folge wird unterstützt von Takeda.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Wir wollen alles und das am besten immer länger. Alter wird in unserer Gesellschaft neu gedacht und auch anders gelebt, gerade wenn es um das Reisen geht. Warum mit 70 in das Heilbad ums Eck, wenn es doch Asien oder die Tropen sein können? Darum geht es heute in unserem Agenda-Podcast Reisen ein Leben lang. Wir schauen außerdem, wie wichtig Impfen im Zeitalter des demografischen Wandels ist. Das ist auch zentrales Thema unseres Tagesspiegel-Impfgipfels 2024. Dr. Med. Markus Frühwein ist Facharzt für Allgemein-, Reise-, Tropen- und Ernährungsmedizin. Er ist außerdem Vizepräsident der Deutschen Fachgesellschaft für Reisemedizin und Vorstand Impfen e.V. Man merkt, er brennt für das Thema Impfen. Hallo, Herr Dr. Frühwein.
Hallo.
Herr Dr. Frühwein, Impfen ist in Ihrer Familie das Thema. Ihr Großvater Dr. Friedrich Frühwein hat die Praxis 1946 bereits in München gegründet und leitete die Gelbfieberstelle in Bayern. Sie sind jetzt in der dritten Generation in der Praxis und leiten sie. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes wird der Anteil der älteren Bevölkerung, und da sprechen wir über Menschen ab 67 und älter, der wird in Deutschland bis 2040 von gegenwärtig 21 auf circa 26% steigen. Das sind blanke Zahlen, die beleben wir jetzt. Wie erleben Sie den demografischen Wandel in Ihrer Praxis?
Also der demografische Wandel betrifft uns natürlich zum einen in der Hausarztpraxis. Die Leute werden im Schnitt immer älter, insgesamt zum Glück auch fitter, aber die Herausforderung wird größer, dieses Bedürfnis nach hoher Lebensqualität auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und da spielt jetzt Prävention eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Was uns wieder auch in den Reisebereich reinbringt, auch hier sehen wir, die Älteren reisen immer mehr. Die sind im Schnitt fitter und auch mit 70, 80 kann man noch um die ganze Welt reisen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man das körperlich auch hinbekommt und dafür braucht man den passenden Lebenswandel, zumindest in den meisten Fällen.
Den passenden Lebenswandel und eben auch, darüber werden wir sprechen, individuelles Impfen. Sie legen da ganz großen Wert drauf, dass Sie sagen, ich muss mir den Menschen anschauen, der mir da gegenüber sitzt. Das vertiefen wir gleich. Wie wirkt sich das denn, dieser demografische Wandel, auf unsere Gesellschaft und damit dann auch ganz wesentlich auf unser Gesundheitswesen aus?
Ist natürlich eine große Herausforderung für unser Gesundheitswesen, weil wir eine immer größere Gruppe an Älteren haben, die natürlich auch chronischen Erkrankungen haben, die müssen behandelt werden. Der Anspruch an eine hohe Lebensqualität ist da, der wird auch immer größer. Nehmen wir eben zum Beispiel das Reisen und da müssen wir schauen, dass wir die gesund halten. Und das muss unser Gesundheitssystem halt irgendwie abbilden. Und die beste Chance, dass wir das irgendwie schaffen, ist einfach am Ende eine gute Prävention. Und da gehört halt neben einem gesunden Lebensstil auch Impfen dazu. Damit kann ich mich fit halten.
Das Spannende an dem Thema Prävention ist eben auch, wenn ich 2025 verreisen möchte und schon ein bisschen älter bin, bin ich eigentlich zu spät dran, bei Ihnen vorbeizukommen, um mich für die Reise vorzubereiten. Ist das so richtig? Die Reise fängt Jahrzehnte vorher an?
Ja, also das hat jetzt zwei Aspekte. Klar, grundsätzlich brauche ich einmal diesen Fitnesszustand, um überhaupt reisen zu können. Und ich gebe jetzt mal ein einfaches Beispiel, Influenza, die normale Grippe. Wenn man mit 60, 70 eine richtige Influenza kriegt, verliert man Lebensqualität. Also die meisten sterben da ja nicht dran, aber die Lebensqualität geht drastisch runter. Ist häufig verbunden mal mit ein, zwei Wochen Krankenhausaufenthalt und viele sind danach einfach nicht mehr die, die sie vorher waren. Und ab einem gewissen Alter ist die Regenerationsfähigkeit nicht mehr da. Das holt man auch einfach nicht mehr auf. Das ist eine sehr schmerzhafte Lernstufe. Innerhalb von zwei Wochen kann man vielleicht plötzlich nicht mehr in die Berge gehen, reisen und so weiter. Und das ist genau das, was wir halt erreichen wollen, diesen Zustand zu erhalten. Und da spielt halt die Verhinderung von chronischen Erkrankungen, gerade durch Impfungen, eine große Rolle. Und damit halten wir auch sozusagen einfach unsere Alten fit und auch reisefit. Und das ist jetzt dieser langfristige Aspekt. Das muss ich rechtzeitig angehen, um da hinten raus keine Einschränkungen zu haben. Kurzfristig gedacht, wenn wir uns bei dem Thema rein Reiseimpfungen bewegen, da können Sie auch eine Woche vorher noch vorbeikommen und das macht Sinn.
Verstehe ich das aus Ihrer Antwort dann richtig, dass wir auch umdenken müssen. Also früher war für uns Standardimpfung, Keuchhusten, Tetanus, das kennen wir ja alles. Aber sollen eben solche Dinge wie Gürtelrose, Influenza, was Sie gerade genannt haben, müssen wir da umdenken und sagen, das muss mehr auch zu unseren Standardimpfungen werden?
Ich glaube, wir müssen verstehen, für wen das Standardimpfungen sind. Mhm. Und wenn wir uns die STIKO-Empfehlungen anschauen, das sind ja Standardimpfungen. Das ist jetzt gar nichts Ausgefallenes, aber für jeden ab 60, gerade wenn wir jetzt eben über diese alternde Bevölkerung reden, ist das eine Standardimpfung. Die sollen jedes Jahr Influenza kriegen, die sollen eine Pneumokokkenimpfung kriegen, die sollen regelmäßig gegen Covid geimpft sein, sich gegen Gürtelrose impfen lassen. Und jetzt kommt noch die RSV-Impfung dazu. Und jetzt mal abgesehen von der Gürtelrose, wenn wir sogar Keuchhusten noch mit reinnehmen, sind wir bei lauter atemwegsübertragbaren Erregern. Und das sind alles Erkrankungen, die im höheren Alter schwer verlaufen, häufig mit Krankenhausaufenthalten, Todesfälle gibt's auch einige, aber das ist für manche gar nicht so die große Triebkraft, sondern die Triebkraft ist die Lebensqualität, die wir erhalten wollen. Ich möchte einfach fit bleiben.
Aber das eine machen sollen und das andere tatsächlich tun, sind ja oft zweierlei Paar Schuhe. Also Sie sagen, die STIKO hat das als Standardimpfung natürlich vorgesehen. Wenn Sie da in die Praxis gehen, wie viele Menschen nehmen das dann tatsächlich als Standardimpfung? Weil wenn ich mich mit Menschen über 50, 60 unterhalte, ist das immer eine Diskussion. Lasse ich mich gegen Influenza impfen? Lasse ich mich gegen das und das impfen? Das ist für mich gefühlt kein Standard bei den Menschen.
Genau, wir haben hier einmal eine STIKO-Empfehlung, die sozusagen einen Standard empfiehlt. Wir mhm. sind in der Umsetzung relativ überschaubar unterwegs. Das liegt sicher auch an einem, ich sag mal, eher eingeschränkt umgesetzten Angebot in den Praxen, was wahrscheinlich auch mit einer relativ niedrigen Vergütung dafür zusammenhängt. Also eine Impfung wirtschaftlich gut durchzuführen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Zum anderen sehen halt viele die Notwendigkeit nicht, aber das ist eben dieses genaue Betrachtungsproblem. Die machen sich nur Gedanken drüber, sterbe ich an der Erkrankung oder sterbe ich nicht an der Erkrankung? Das ist die vollkommen falsche Frage. Es ist auch nicht die Frage, kriege ich die Erkrankung oder nicht, sondern die einzige entscheidende Frage aus meiner Sicht ist, kriege ich einen schweren Verlauf oder kriege ich keinen schweren Verlauf? Und das ist genau das, was wir mit den Impfungen erreichen können, dass dieser schwere Verlauf mit den entsprechenden Einschränkungen hinten raus verhindert wird. Da wollen wir hin. Und dieses Verständnis müssen wir an die Leute bringen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, reden wir hier über Influenza, über RSV, über Keuchhusten oder welche von den Erkrankungen auch immer. Die Endstrecke des Lebensqualitätsverlusts ist bei allen vorhanden und gleich. Und das kann ich vermeiden. Und es macht wenig Sinn, wenn ich mich mit Vitaminen vollpumpe, versuche, einen Longevity-Ansatz und so weiter zu befolgen, viel Sport mache und am Ende kommt einmal ein Influenza-Virus vorbei, schickt mich Richtung Krankenhaus und ich habe danach einfach die Fähigkeit verloren, in die Berge zu gehen oder sowas, was ich halt vielleicht gerne mache.
Gibt es Zahlen, Herr Dr. Frühwein, wie viel mehr Lebenszeit ich habe? Von der Lebensqualität brauchen wir jetzt gerade nicht sprechen, aber wie viel mehr Lebenszeit ich habe, wenn ich mich wirklich an diese Impfungen halte? Kann man das Pi mal Daumen benennen?
Nein, das ist wahnsinnig schwierig, sowas zu berechnen. Ich halte offen gesagt auch relativ wenig von den Berechnungen. Jetzt gerade wenn wir uns eine Grippeimpfung anschauen, die wirkt in der einen Saison mal besser, in der anderen mal schlechter. Und das darf man immer nicht einzeln betrachten. Und auch hier wieder die Frage dieser Lebenszeitverlängerung ist doch am Ende gar nicht relevant. Also auch wenn ich mit meinem Patienten spreche, es geht doch nicht darum, lebe ich ein Jahr länger oder kürzer, sondern wie ist meine Lebensqualität bis dahin? Und da ist das Ziel, die einfach hochzuhalten. Und genau das kann ich mit den Impfungen entsprechend erreichen.
Okay. Wenn wir jetzt übers Reisen sprechen, welche Rolle spielt das Alter? Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, aha, Frau Theile, wir gehen ein bisschen in die Zukunft, 72 Jahre alt, mal schauen, ob ich die noch für die Reise fit mache oder wie läuft das bei Ihnen ab?
Also ich glaube, prinzipiell jeder, der eine grundsätzliche körperliche Fitness mitbringt, egal ob viele Medikamente, wenig Medikamente und so weiter, kann mal reisen. Wenn ich es jetzt aus Impfarztsicht betrachte, interessieren mich als erstes mal diese Standardimpfungen für Deutschland. Wir haben immer so diese Fehlwahrnehmung, ich fahre in ein fremdes Reiseland, da gibt's jetzt fiese Sachen wie Tollwut, Dengue und so weiter und so fort. Und das ist jetzt mein hohes Risiko. Das ist bis zum gewissen Grad auch richtig, aber viel entscheidender ist, einen guten Impfschutz zu haben, wie er schon für Deutschland vorgeschrieben ist. Die Influenza und Covid sind statistisch gesehen immer noch die häufigsten Erkrankungen von Reiserückkehrern, die impfpräventabel sind. Dann kommt irgendwann schon ziemlich schnell das Denguefieber, Aber wir müssen uns darüber bewusst sein, diese Infektionserkrankungen, die in Deutschland häufig sind, sind woanders auch häufig. Und wenn Sie auf Sri Lanka 2 Wochen im Krankenhaus verbringen mit einer Influenza, ist genauso unschön wie unter Umständen mit einem Denguefieber. Und das heißt, die Basis fürs Reisen, auch auf Dauer, sind die Standardimpfungen. Und dann muss ich mir Gedanken machen, was brauche ich gezielt für die Reise? Was findet in dem Land an besonderen Risiken statt? Welchen Risiken setze ich mich durch meine Reiseart selber aus? Und da ist jetzt zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs bin, kurze Landgänge habe oder mit dem Rucksack oder sonst wie einfach frei durchs Land treiben lasse. Und auch im Alter haben wir alle Reisearten inzwischen drin. Also es gibt auch die Älteren, die Backpacken gehen und da einfach besondere Risiken haben.
Also das heißt, Sie schauen als erstes nach den Standardimpfungen, dann gucken Sie, welche Möglichkeiten an Infektionen sind in den Ländern vorhanden und wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass der sich über die Reise informieren möchte, gucken Sie sich ganz individuell an. Das ist mir nämlich wichtig, dass wir das rausarbeiten, damit die Menschen verstehen, die gehen nicht zu Dr. Frühwein und der sagt, ja, passt schon, Sri Lanka, hier kriegst du die und die Impfung, sondern der Patient, die Person wird wirklich individuell angeschaut, was braucht die und wie sieht's in dem Land aus.
Genau, also ich muss ja erstmal wissen, was gibt's da und dann muss ich irgendwie evaluieren, was ist das Risiko. Das hängt von der Reiseart ab, der Reisezeit. Ist jemand krank, gesund, nimmt der Medikamente? Was kann der überhaupt machen? Was will der machen? Geht der in große Höhen? Will der tauchen gehen? Was auch immer. Also die Bandbreite ist groß.
Wie lang dauert so ein Vorbereitungsgespräch bei Ihnen?
Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, was ist schon da, wie viel Reiseerfahrung ist da. Das kann mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, das kann auch 5 Minuten dauern. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Wir haben auch Leute, die kommen vorbei, sagen, ich will in dieses Land fahren, ich war da schon mal oder war da schon 3-mal, ich kenne mich da aus, der Impfpass ist brechend voll, da ist nichts zu tun. Da kann man dann ab und zu auch einfach nur eine schöne Reise wünschen.
Auch schön. Wieso ist der Impfschutz frei von der eigenen Gesundheit so wahnsinnig wichtig beim Reisen?
Naja, ich bin ja im Präventivbereich. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Gesundheit erhalten, Lebensqualität erhalten. Und ich bewege mich ja auf der Reise in anderen Gesundheitssystemen drin, die gerade bei den tropischen Reisen mit Deutschland nicht vergleichbar sind. Also eine schwerere Erkrankung hat einen ganz anderen Impact als bei uns, weil die Behandlungsmöglichkeiten anders sind. Und die meisten von den tropenmedizinischen impfpräventablen Erkrankungen sind auch einfach schwere Erkrankungen. Ob wir jetzt Typhus nehmen, Denguefieber, Meningokokken-Erkrankungen, die gibt's in Deutschland auch, sind aber hier deutlich seltener. Aber wir reden hier hauptsächlich über Erkrankungen, die potenziell tödlich sind oder eben wie bei der Tollwut zu 100% tödlich, wenn es ausbricht. Und das sind Themen, mit denen sollte ich mich auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass ich deswegen nicht reisen sollte, das sollte ich auf jeden Fall machen. Aber ich sollte mich halt mal damit beschäftigen.
Und wir haben auch, wenn wir dann in den Ländern sind, eine Verantwortung der Bevölkerung gegenüber. Auch dafür ist Impfen wichtig.
Ja klar, also wenn ich in einem Land erkranke, beanspruche ich erstmal das Gesundheitssystem dort. Und gerade in den ärmeren Ländern, die ein schlechtes oder überlastetes Gesundheitssystem haben, ist halt der erkrankte Europäer mit einem relativ hohen Anspruch an seine Versorgung nicht unbedingt zielführend, um die Situation dort zu verbessern. Also das ist einfach ein Ressourcenthema. Die andere Seite der Medaille ist ja auch bei uns das Thema Erkrankungen. Wir sehen in Europa eine deutliche Ausbreitung im Moment der asiatischen Tigermücke. Die haben wir auch in Deutschland. Das ist im Moment vorliegend im Saarland, einen kleinen Herd haben wir in Bayern, in Berlin gibt's welche. Also die Bandbreite wird immer größer, das wird auch zunehmen. Die sind im Moment nicht infiziert, aber wenn sich diese Populationen mal zum Beispiel mit dem Denguefieber infizieren, dann werden wir diese Erkrankung auch in Deutschland haben. Das sind stabile Populationen, die werden wir auch nicht mehr wegkriegen. Insofern besteht auch da ein gewisses Risiko. Andere Erkrankungen wie Typhus zum Beispiel sind halt auch einfach ansteckend.
Würden Sie tatsächlich sagen, es ist nachvollziehbar, dass durch die Globalisierung sich die Arten der Krankheiten und auch die Übertragungswege gravierend verändert haben und gravierend noch verändern werden?
Die Arten der Übertragung würde ich gar nicht mal so sagen, weil die haben ja ihren festen Weg. Aber wir haben plötzlich Möglichkeiten, Erkrankungen in Ländern zu übertragen, wo es die halt vorher nicht gab. Das ist meistens ein Thema der Vektorenverbreitung. Also mein Risiko für Typhus wird jetzt durch die Globalisierung nicht zwangsweise steigen. Es kann natürlich sein, dass da ein bisschen mehr von A nach B gebracht wird. Aber wir haben natürlich sehr gute Hygienemaßnahmen in Deutschland. Das macht das Ganze wieder etwas einfacher. Jetzt bei den vektorübertragenen Erkrankungen, also die durch Insekten zum Beispiel, eben Mücken oder Zecken übertragen werden, spielt es eine ganz, ganz große Rolle. Durch die Globalisierung, durch die Urbanisierung breiten sich diese Insekten immer weiter aus und damit ist das Potenzial für Übertragungen immer größer. Und wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren gesehen, was passiert, wenn man zum Fußball die halbe Welt nach Brasilien bringt und sich Zika plötzlich in sehr vielen Regionen global ausgebreitet hat. Und solche Sachen können natürlich wieder passieren. Wir haben plötzlich viele Dengue-Fälle in ganz Europa, Frankreich, Spanien, Italien. Die letzten waren am Gardasee, also gar nicht so weit weg. Das wird uns in Zukunft beschäftigen. Das wird eine Rolle spielen. Ich würde jetzt nicht jedem, der nach Italien fährt, eine Dengue-Impfung empfehlen. Aber wir müssen uns darüber bewusst sein, dass diese Themen auf uns zukommen und dass sie in anderen Ländern schon eine große Rolle spielen. Und für die Reisen halt vor allem auch.
Wir haben uns bereits in einer anderen Folge unseres Tagesspiegel-Agenda-Podcasts über das Thema vernachlässigte Tropenkrankheiten unterhalten. Die finden Sie online bei uns, agenda-podcast.de. Herr Dr. Frühwein, was sind die Vorteile von individuellen Impfungen ein Leben lang?
Wir reden über Prävention. Und ich glaube, die Vorteile der Prävention liegen auf der Hand. Ich bin gesund, ich will nicht krank werden. Und also tue ich was dafür, dass das nicht passiert. Mal ganz nüchtern betrachtet, sind da vom Kosten-Nutzen und von der Wirksamkeit her Impfungen das Beste, was wir im medizinischen Bereich haben. Und wir sehen es in vielen Bereichen. Nehmen wir mal eine Hepatitis B, eine Erkrankung, die ist zum Teil behandelbar, in vielen Fällen aber nicht heilbar. Die hat man dann lebenslang am Hals oder an der Leber, besser gesagt in dem Fall. Aber ich kann ja einen Impfschutz erreichen, der hält lebenslang. Wenn ich das mal adäquat gemacht habe, ich werde nie eine Hepatitis B bekommen. Das funktioniert nicht bei allen Krankheiten in der Qualität, aber ich kann das Risiko drastisch reduzieren. Und bei den Erkrankungen, bei denen es dann doch Durchbrüche gibt, sieht man, die verlaufen weniger schlimm. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Gürtelrose. Eine Erkrankung mit einem wahnsinnig hohen Risiko bei den Älteren, also bei den über 80-Jährigen, erkranken noch 50% im Rest ihrer Lebenszeit an der Gürtelrose. Und 10-20% von denen haben bleibende Schmerzen, teilweise über Jahre. Die sind wahnsinnig schlecht behandelbar. Ich habe selber meine Gürtelrose im Gesicht gehabt. Gehört zu den Erfahrungen, die ich niemandem an den Hals wünsche.
Macht keinen Spaß, ne?
Und ich kann das verhindern. Mit Schutzraten von deutlich über 90%. Selbst bei den ganz Alten. Und selbst die, wenn sie erkranken, haben einen sehr, sehr guten Schutz davor, eben nicht schwer zu erkranken oder eben diese langanhaltenden Schmerzsyndrome zu bekommen. Was ich dafür machen muss in dem Fall, ich muss mich halt zweimal impfen lassen und dann funktioniert es.
Wir kommen gleich nochmal zur Reisemedizin. Wenn ich uns beiden jetzt zuhöre, ist dann meine sofortige Reaktion, ich laufe jetzt zu meinem Hausarzt oder zu meinem Allgemeinmediziner und gehe alles an Möglichkeiten durch, was geimpft werden kann, völlig kopflos oder wie verhalte ich mich jetzt am besten?
Das ist ja gar nicht so kopflos. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Vorgehen, einfach mal zu sagen, okay, ich mache mir Gedanken über Prävention. Wann habe ich denn meine letzte Vorsorge gemacht? Und auch bei den gesetzlichen Krankenkassen, man kann einmal bis 35 eine Vorsorge machen und dann ab 35 alle 3 Jahre. Und ein fester Bestandteil davon ist der Impfpasscheck. Das ist Pflichtteil jeder Vorsorge. Also man hat als Patient einen Anspruch darauf, dass der Arzt dieses gelbe Heft, bald auch die digitalisierte Form, sich mal anschaut und mir sagt, die Impfungen machen Sinn für mich oder nicht. Und wenn ich jetzt 60 oder drüber bin und das bis dahin nicht gemacht habe, dann wäre es an der Zeit, das mal zu tun. Mit 60 ist sozusagen der Switch, wo man nach STIKO formal alt wird. Das ist jetzt formal, manche 60-Jährige sind topfit und andere 60-Jährige sind schon etwas älter, aber das ist halt jetzt dieser Cut, der gezogen wurde. Ab da erstatten die Kassen das, ab da wird es empfohlen und das macht aus meiner Sicht ab da auch Sinn. Ich würde diesen Cut eher betrachten, als was spätestens ab da macht Sinn, weil wir wissen, dass bei den chronisch Erkrankten sind die meisten von diesen Impfungen schon deutlich früher empfohlen.
Okay, ist aber auch ein Appell an die mündigen Patienten, dass ich halt auch meinen Impfpass mal mitnehme, um ihn durchchecken zu lassen. Also ich habe nicht nur das Recht, sondern ich habe auch die Pflicht, ihn mal mitzunehmen.
Ja, halt soweit man das machen will. Aber ich glaube, wir brauchen ja auch mündige Patienten. Ohne informiert und mündige Patienten wird unser Gesundheitssystem nicht funktionieren.
Mündige Patienten, schöner Übergang. Wir kommen nochmal zur Prävention und reisemedizinischen Aufklärung. Die beginnt nämlich nicht erst bei Ihnen in der Sprechstunde. Wie kann ich mich vor einer Reise bei Gesundheitsfragen am besten vorbereiten?
Ja, man kann ja mal ein bisschen im Internet stöbern. Eine sehr gute Bandbreite liefert da zum Beispiel das Auswärtige Amt. Da Da findet man zumindest mal alle Erkrankungen, die in dem Land vorkommen und impfpräventabel sind. Das hilft jetzt einem in der individuellen Beratung nicht weiter, weil wenn man das alles machen würde, ist man sehr lange beschäftigt und viel davon ist individuell gesehen auch erstmal gar nicht nötig. Aber dann hat man vielleicht mal so eine Idee von den Grundrisiken, kann sich vielleicht auch ein bisschen mit den Erkrankungen auseinandersetzen. Kostet aber auch Zeit. Wenn man sich diese Zeit sparen will, lässt man sich halt einfach beraten, dann wird es mal auf das, was für mich relevant und notwendig ist, zusammengedampft. Voraussetzung ist natürlich, man kriegt auch eine gute Beratung.
Online sich informieren ist von dem Arzt eine interessante Empfehlung, weil sonst schimpfen sie immer, wenn man mit Dr. Google in die Sprechstunde kommt und sagt, ich weiß schon, was ich habe, bestätigen Sie es mir bitte. Das große Problem online ist natürlich, das Angebot ist immens und nicht alles ist tatsächlich dafür geeignet, mich vorzubereiten. Haben Sie so Empfehlungen außer dem Auswärtigen Amt, welche Seiten noch gut sind, damit ich mich da so schon ein bisschen reinfuchsen kann?
Ja, es gibt so ein paar Seiten vom Zentrum für Reisemedizin. Also die Bandbreite ist da so groß. Man sollte einfach mal schauen, wer der Anbieter dabei ist. Ich wäre da auch gar nicht zu kritisch, es gibt so ein, zwei Portale, die auch Pharma geführt sind, die sowas machen. Die sind qualitativ, ich sage jetzt einfach mal, gut recherchiert und meistens werden da aber auch einfach die Empfehlungen des Auswärtigen Amts übernommen und ein bisschen detaillierter erklärt. Ansonsten kann man sich über die aktuelle Lage der Erkrankungen, zum Beispiel beim European Center of Disease Control, ECDC, informieren. Die WHO hat immer gute Informationen und natürlich die STIKO. Da finde ich viel zu den jeweiligen Empfehlungen. Die Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft, die Deutsche Fachgesellschaft für Reisemedizin. Aber da geht es dann schon relativ tief und ich muss mir doch die Frage stellen, was will ich denn als Reisender eigentlich wissen? Und das ist doch erstmal, was gibt's in dem Land? Und dafür ist das Auswärtige Amt ganz gut. Und dann kann ich vielleicht schon mal einschätzen, okay, hier sind irgendwie 10, 15 potenziell schwere Erkrankungen, die mich erwischen können. Jetzt brauche ich jemanden, der mir das sortiert. Und da werde ich wahrscheinlich online, um das gut zu machen, scheitern. Und dafür sind halt wir Reise- oder Tropenmediziner am Ende da, um das Ganze irgendwie adäquat einzuordnen oder eben nicht nach einem Schema F zu beurteilen.
Okay, jetzt suche ich mir den Profi, Sie haben es gerade schon genannt, Tropen- oder Reisemediziner, da ist schon mal ein großer Unterschied. Welcher?
Ja, der Tropenmediziner ist eine Ausbildung, die mehrere Jahre dauert, relativ aufwendig ist, man verbringt auch viel Zeit in den Tropen und da geht es aber eher darum, wirklich Tropenerkrankungen in den Tropen und auch normale Erkrankungen, also das, was wir jetzt als normale Erkrankungen wie Diabetes oder sowas verstehen, in den Tropen zu behandeln. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Reisemedizin zu tun. Die Reisemedizin beschäftigt sich eben eher mit den Personen, die reisen wollen. Das kann auch einfach die Nacherkrankungen nach Reisen sein. Das fällt auch in den Bereich der Reisemedizin. Das kann der Tropenmediziner dann natürlich auch. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich hat da der Tropenmediziner das sicher tiefere Wissen. Aber dieser Kernpunkt der Reisemedizin, der Impfungen vorher, das ist schon genau das, wofür man diese Ausbildung zum Reisemediziner, die deutlich kürzer ist, dann braucht. Wichtig ist halt, dass man am Ende jemanden hat, der sich auch intensiver damit auseinandersetzt und nicht nur ein Schild an der Tür hat. Aber das ist ja bei allen Bereichen so. Es gibt viele, die haben Chiropraktiker oder irgendwas, was sie mal gelernt haben, an der Tür stehen. Die machen das einmal die Woche und das ist halt qualitativ dann immer schlecht. Und da macht Sinn, sich vorher mal ein bisschen anzuschauen, zum Beispiel auf der Homepage. Ist das wirklich ein Kernbereich der Praxis? Scheint es den zu interessieren? Und häufig hat man ja, sind es Hausärzte, die das machen. Da macht es auch Sinn, seinen Hausarzt einfach mal zu fragen. Und da kriegt man, glaube ich, ganz schnell ein ganz gutes Gefühl dafür. Zieht der jedes Mal ein Buch raus und muss selber nachschauen, ist auch nicht optimal, sondern wenn man das ein bisschen länger macht, sollte man die meisten Länder und die Veränderungen, die da stattfinden, auch einfach kennen. Aber es ist ein Bereich, in dem man sich auch regelmäßig fortbilden muss, irgendwie am Ball bleiben muss. Und wenn man das halt nicht macht, wird es am Ende auch keine gute Beratung.
Ich gucke online erstmal Facharzt für XYZ, zusätzlich noch Reisemediziner. Dann gucke ich, inwieweit beschäftigt der sich tatsächlich intensiver mit diesem Thema. Ich glaube, der Hinweis auf eine Gelbfieberimpfstelle ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn ich das in unserem Vorgespräch richtig verstanden habe.
Also die Gelbfieberimpfstelle ist hier sicher auch in einer gewissen Weise ein Kriterium. Man kann die beantragen, wenn man die reisemedizinischen Fortbildungen gemacht hat, muss so ein paar Qualitätskriterien dabei noch nachweisen. Das Entscheidende ist aber, man muss es machen, das ist ein administrativer Aufwand und das zeigt auch irgendwie, ich setze mich ein bisschen mit der Thematik auseinander. Und eine Reisemedizin ohne Gelbfieberimpfstelle macht für mich gar nicht so viel Sinn, weil ich viele Länder einfach gar nicht abdecken kann, wenn ich Gelbfieber nicht impfen darf.
Aber das ist ja ein wichtiger Hinweis, also dass ich da einfach schon mal gucken kann, ist dieser Punkt vorhanden oder nicht. Was kosten Reiseimpfungen? Das ist ja auch immer sowas. Und wie viel übernimmt da auch die gesetzliche Krankenkasse?
Also die Bandbreite ist groß, einfach weil die Impfstoffe so teuer sind. Mhm. Und da kommen manchmal ziemlich große Summen zusammen. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie großartig bei den Ärzten ankommt, weil wir als Ärzte verpflichtet sind, Impfstoffe zu dem Preis weiterzugeben, zu dem wir sie einkaufen. Also wir verdienen an Impfstoffen nichts. Oder wir schreiben eben Rezepte raus und schicken den Patienten direkt zur Apotheke. Aber diese Impfstoffe bewegen sich halt in Größenordnungen zwischen 30 und 200, 250 Euro. Also die können schon ziemlich teuer sein. Von manchen braucht man auch mehrere. Viele Krankenkassen erstatten das. Vor allem die gesetzlichen Krankenkassen machen das inzwischen als freiwillige Satzungsleistung. Ist sicher auch ein gutes Marketinginstrument. Auf der anderen Seite, schwer kranke Patienten im Ausland sind auch nicht unbedingt das, was man als Krankenkasse braucht. Und man hat damit sicher auch ein jüngeres, reisefreudiges und vielleicht auch bei den Eltern einfach etwas gesünderes Patientengut in der Versicherung drin. Bei den privaten Krankenkassen ist es sehr unterschiedlich und hängt total vom individuellen Vertrag ab, ob das erstattet wird. Das kann man überhaupt nicht sagen. Da heißt es einfach nachfragen. Bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es genug Portale, die das so ein bisschen auflisten. Und ansonsten sagt einem die eigene Krankenkasse da auch meistens ganz gerne Bescheid.
Okay, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Das ist ja wichtig, dass man das weiß und sich da eben im Vorfeld dann auch mal informiert, inwieweit werde ich da von meiner Kasse unterstützt. Herr Dr. Frühwein, wären Sie so lieb und fassen für uns das Wichtigste nochmal zusammen?
Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, wir haben mit Impfungen, ob jetzt in Deutschland oder auf Reisen, eigentlich unser bestes Präventionsmittel, um gesund zu bleiben und Lebensqualität zu erhalten. Auf Reisen spielt es eine besondere Rolle, weil wir hier auch besondere Risiken haben. Und gerade im Alter ist dieser Impfschutz total essentiell, um gesund alt zu werden und vor allem im Alter noch reisen zu können und da auch wirklich Freude dran zu haben. Und insofern macht es Sinn, sich da auch mal Richtung Reisemediziner zu begeben und das zu besprechen. Und auch ohne Reise mal den Hausarzt besuchen und dieses gelbe Heft vorlegen.
Dr. Med-Markus Frühwein, Facharzt für Allgemein-, Reisetropen- und Ernährungsmedizin. Ich danke Ihnen sehr für diese vielen und wichtigen Informationen.
Vielen Dank.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.